Decode the Bus.
Es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, die in dieser Zeit gekommen ist. Private Banker, der hat dich nicht mit dem Allerwertesten angeschaut, weil du halt als 21-Jähriger vielleicht noch nicht in seinem Beuteschema gewesen bist. Blockchain und Krypto, das sind für uns wirklich Chancen, insbesondere uns auch können zu behaupten gegenüber den Chinesen und gegenüber den Big Techs aus dem Silicon Valley.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus, direkt aus dem Hürlimann-Areal Zürich. Bei uns im Studio ist ein Mensch, der sehr viel von digitalen Geschäftsmodellen versteht. Er war lange bei der SBB tätig als Verantwortlicher für das digitale Business. Zudem ist er Studiengangleiter Fintech und Blockchain an der HWZ und Director bei EY Adventure, wo zu EY Schweiz gehört. Heute wollen wir herausfinden, wie sich digitales Business entwickelt hat, wie stark Blockchain unser Leben verändern wird und was es heisst, Digital before it was cool zu sein. Patrick, schön bist du da.
Freue mich da zu sein.
Patrick, an was denkst du, wenn du das Wort Digitalisierung hörst?
In der Regel denke ich nicht mehr so viel. Es ist eher ein Reflex, den ich in die Augen rolle, weil ich das Wort eigentlich seit irgendwie den 90er Jahren mehr oder weniger täglich erlebe, in jeweils anderen Facetten. Heute ist es wirklich mehr eine Erinnerung an die ganz vielen Versäumnisse, wo die Schweiz oder wenn man so will, Westeuropa als alte Welt hat müssen erdulden oder mehr oder weniger leichtsinnig eingegangen ist in den letzten 20 Jahren.
Okay, das sind ja gerade mal harte Vorwürfe an die Schweiz. Digitalisierung als altes Wort, als quasi schon fast verstaubtes Wort. Sag doch mal ein bisschen, was Versäumnisse gewesen sind von der Schweiz.
Also generell kann man sagen, ist nie nicht in keinem Gesetzbuch vorgeschrieben gewesen, dass Silicon Valley und wenn man so will, jetzt in den letzten 10 Jahren auch China mit RedTech da wirklich muss die Leaderrolle übernehmen für die Digitalisierung der Welt. Das ist ein Prozess, der passiert ist, der natürlich vor allem am Geld geschuldet war im Silicon Valley oder am Geld, wo die chinesische Regierung in die verschiedenen Ventures reingebuttert hat. Und da hat, ich sage mal, der Föderalismus von der Schweiz, aber wenn man auch so will, die Verzettelung in Europa, nicht dazu geführt, dass wir da mit Unité de Doctrine operiert haben. Und durch das haben wir sowohl was Ausbildung, Aus- und Weiterbildung angeht, aber eben auch von den grossen Ventures, da sind wir meilenweit davon weg. Es gibt wirklich keine echten Unicorns, die es auf lange Sicht aufnehmen können, aus Europa, wo es auf lange Sicht aufnehmen mit den Chinesen oder mit den Amerikanern. Und das ist tatsächlich etwas, wo nicht nur ich sehr bedauere.
Aber wäre es möglich gewesen?
Absolut. Also wenn man sieht, wir sind ein Engineering Hub. Wir haben alle Institutionen, die es braucht. Wir haben wirklich wunderbare Universitäten. Wir haben den Nobelpreis, die Wiege in Schweden oder in Nordeuropa, wo zeigt, dass wir eigentlich der Hort von der abendländischen Kultur gewesen sind. Nur wenn es sobald um Technologie gegangen sind, dort haben wir zu wenig Mut gehabt, dort haben wir uns auf unseren Lorbeeren wahrscheinlich zu lang ausgeruht und dort haben wir uns mehr aufs Kleinhirn verlassen als aufs Grosshirn. Und ich masse mir an zu glauben, dass auch unser Schulsystem mehr aufs Bewahren ausgerichtet ist und weniger aufs Erforschen, auf Fortschritt, auf Mut, auf das Umarmen vom positiven Wandel, der mit dem Fortschritt und mit technologischen Errungenschaften, aber eben auch mit der Kreativität, wie man die will, zum Nutzen von der Menschheit und von der Gesellschaft umsetzen, wo man dort einfach wirklich grosse Versäumnisse gehabt haben.
Jetzt könnte man natürlich gerade einen Podcast machen über das Thema, über das Schulsystem der Schweiz. Ist mehr bewahren oder geht es um Innovation? Aber für das haben wir jetzt keine Zeit, sondern reden wir doch über das, was wir noch verändern können. Dort, wo wir noch innovativ sein können. Vielleicht ist es ja das Crypto Valley. Was denkst du, wenn du das Wort Blockchain hörst?
Danke für den Steilpass. wenn ich Blockchain höre, dann muss ich weniger die Augen rollen, weil dort habe ich echt das Gefühl, haben wir aus den Voraussetzungen, die wir in der Schweiz haben, doch einiges gemacht. Es gibt auch das berühmte Zitat von Uli Maurer, wo jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht der Oberdigitalminister ist, aber das ist as good as it gets jetzt da in der Schweiz. Und er hat gesagt, Blockchain und Krypto, das sind für uns wirklich Chancen, insbesondere uns auch können zu behaupten gegenüber den Chinesen und gegenüber den Big Techs aus dem Silicon Valley, weil die beide Modelle in China, also Red Tech und Big Tech, die fußen auf eine Zentralisierung in Form von Plattformen. Und Blockchain als ein herausragendes Merkmal setzt ganz klar auf Dezentralisierung. Es gibt nicht einen, der kontrolliert, sondern es ist dezentral, es ist eine Community, die Blockchain prägt, die in dem Sinne der Mittelsmann im Big Tech, eben Google, Facebook, Microsoft, Amazon, whatnot, aber eben auch Alibaba, Tencent, all die grossen Player, die haben ihre Rente, ihr Monopol aufgebaut auf dieser Rolle als Mittelsmann. Und mit Blockchain haben wir als Schweiz Chancen, weil wir ein berechenbares Rechtssystem haben, weil wir ein politisches System haben, wo nicht so einfach kann, nach Gutdünken ausgehebelt werden. Da ist dann wiederum ein Vorteil, dass wir föderalistisch organisiert sind, dass die Mühlen der Gesetzgebung relativ langsam mahlen. Und weil wir auch in meinen Augen sehr einen pragmatischen Approach gewählt haben jetzt in den letzten paar Jahren, wo wir eben gesagt haben, wir schauen zuerst mal, welche gesetzlichen Rahmen wir heute haben, um wir allenfalls können schauen, wo der passt. Und dort, wo wir allenfalls Ergänzungen brauchen, dort machen wir die. Aber wir tun nicht, wie das eben andere Länder vorexerziert haben, jetzt das zuerst irgendwie mal verbieten, das ganze Krypto-Thema, und dann mal erst mit dem hinterherhinkenden Nachvollzug dann wiederum etwas ändern. Sondern wir haben da sehr pragmatisch sind wir vorgegangen. Und da glaube ich, das hat dazu geführt, dass eben das Crypto Valley im Schatten von dieser geschützten Werkstatt quasi hat können gedeihen. Wir haben dort wirklich jetzt mehrere hundert Unternehmen, kleine, mittelgrosse und eben auch das eine oder andere, wo man wirklich schon wieder unter dem Label Unicorn nehmen könnte, Stiftungen wie Cardano etc., wo wirklich den Namen Crypto Valley in die Welt rausgebracht haben, wo auch die Protagonisten, die dort hinten sind, das nicht nur nutzen, um die Schweiz propagieren, sondern wo wirklich auch sagen, hey, wir haben ein anderes Modell. Wir sind nicht digitale Kolonialisierer wie eben Facebook, Meta etc., sondern wir wollen miteinander etwas machen. Und darum gibt es zum Beispiel Initiativen wie Digital Oasis, das Pendant vom Crypto Valley, wo aber sehr stark geprägt ist von Protagonisten, die in der Schweiz raus quasi auf Dubai gereist sind und dort mit dem Ökosystem zusammen etwas aufbauen.
Okay. Das heisst eigentlich, dass wir da riesige Chancen haben. Ich war gerade kürzlich im Crypto Valley in der Schweiz. Also für die, die es nicht wissen, das ist in Zug. Es ist eindrücklich, was dort in so kurzer Zeit passiert ist. Jetzt, was sicher noch interessant wäre für Zuhörer, ist mal in ein paar wenigen Sätzen Blockchain zu verstehen. Also ich meine, du hast gesagt, es geht um Dezentralisierung. Aber vielleicht in ein paar wenigen Sätzen oder Worten, wenn man das überhaupt kann, bewerkstelligen kann, könntest du uns helfen, die Blockchain zu verstehen?
Also im Konjunktiv, ja, könnte ich. Ich würde aber gerne jetzt zumindest als Gedankenexperiment eine Frage zurückstellen. Wir sitzen hier in einem Bus.
Yes.
Ich gehe davon aus, der Bus hat einen Verbrennungsmotor.
Ja, yep. Leider noch.
Kannst du mir erklären, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert? Ich kürze ihn ab. Nein, kannst du nicht. Also zumindest nicht so, dass ich es verstehe. Und ich habe viel auch mit Geschäftsleitungen, mit Verwaltungsräten zu tun, die mich genau mit dieser Frage konfrontieren. Und sagen, ja, Blockchain, das haben wir schon gehört, aber wir können jetzt noch nicht so. Und das ist seit Jahren so. Das hat sich nicht wirklich massiv verändert. Und die fragen mich, erklär uns zuerst mal, was das ist, bevor wir uns gar nicht groß Gedanken machen, was wir mit dem auch könnten machen. Und das möchte ich challenge. Ich glaube, das ist falsch. Natürlich ist es jetzt nicht besonders geschickt gewählt gewesen von den Protagonisten, die die Blockchain erfunden haben oder mitgeprägt haben, jetzt eher einen technischen Begriff zu nehmen. Und dein Podcast heisst ja auch
Decode the Bus.
Decode the Bus oder Demystifying What's Behind.
Genau.
Und ich bin ein absoluter Fan und Freund von dem, dass man eine einfache Sprache, eine deskriptive Sprache wählt für technologisch prägte Phänomene. Und das hat man in Anführungszeichen beim Blockchain quasi verpasst.
Was kann sie denn?
Jetzt, nur obwohl du nicht weißt, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, massest du dir trotzdem an, den Verbrennungsmotor zu nutzen, nämlich als Antriebsaggregat für einen Bus, der einerseits dich von A nach B bringt, aber eben auch andere Vorzüge hat, wie jetzt das wunderbar eingerichtete Podcast-Studio, wo direkt oder indirekt über Batterie, die aufgeladen wird von dem Verbrennungsmotor, auch gespeisen wird.
Ja.
Und genau gleich verhält es sich mit Blockchain. Also meine These dort, und wenn ich gefragt wird, was ist Blockchain, dann sage ich, es geht darum, Werteinteraktionen, im Gegensatz zum Internet, wo vor allem Informationsinteraktionen passieren, aber jetzt Werteinteraktionen zwischen Individuen und Organisationen zu bewerkstelligen, im Englisch sagt man facilitaten, der Rest ist kryptografische Technologie. Also und das ist Blockchain. Also das Means, die Grundlage, die Infrastruktur, das ist Blockchain. Genauso wie, wie Blockchain wiederum basiert auf dem Internetprotokoll. Also ohne das Internet wäre auch Blockchain nicht möglich. Umgekehrt kann man sagen, das Internet wäre auch nicht möglich, wenn man Kommunikationsinfrastruktur, früher Kupferkabel, heute Glasfasern etc. geleitet hat. Also alles baut aufeinander auf. Das Neue bei Blockchain ist, dass nicht mehr jemand den Schlüssel in der Hand hat und sagt, hey, das ist jetzt mein Netz, das ist meine Blockchain, meine Welt, mein Ökosystem, sondern dass das von Anfang an so aufgebaut ist, dass es verteilt ist. Nicht jemand kann das kontrollieren, sondern alle. Durch das wird es fehlertolerant, durch das wird es aber vor allem auch nicht kontrollierbar für eben Menschen, wo vielleicht dann nicht einen menschenfreundlichen Ansatz oder ein Motiv verfolgen. Und durch das ist es wirklich eine Maschine, wenn man so will, wo du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, Blockchain, das heisst ja jetzt quasi, das ist das Zeitalter vom Vertrauen. Mhm. Ich würde das sogar challengen und sagen, wir sind das erste Mal in der Lage, über Technologie eine trustless society zu generieren. Mhm, also das heisst, das Vertrauen, wo ja bei den Menschen extrem inhärent wichtig ist, Vertrauen in, ist jetzt die Information richtig, wollte mich nicht über den Tisch ziehen, wollte sie mich nicht irgendwie hintergehen, dass das etwas zutiefst Menschliches, dass das jetzt mit der Technologie wie nicht mehr so wichtig wird, weil Technologie dafür sorgt, dass die menschlichen Notions, dass die wie abgedeckt sind. Indem, dass man eben eine Technologie hat, die kryptografisch gesichert ist. Also jede einzelne Interaktion ist verschlüsselt. Also es kann nicht irgendjemand auf die Informationen, auf die Werte, auf die Assets zugreifen. Die einzige Form, wie man da zugreifen kann, ist Social Engineering, wenn man eben Menschen beeinflusst, hypnotisiert, mit einem Baseballschläger bedroht oder whatever. Dann natürlich, und im Fall von Bitcoin ist es so, dass mehrere hundert Millionen Transaktionen seit das Netz Ende 2009 quasi das Licht von der Welt erblickt hat, nach dem White Paper von Satoshi Nakamoto 2008. Keine einzige Transaktion ist nicht durchgegangen. Also jede von diesen Hunderte von Millionen Transaktionen hat können abgewickelt werden. Mhm. Also nicht eine Transaktion hat irgendwie ein Problem verursacht. Das korrespondiert nicht ganz mit den Sachen, die man oft in den Medien liest.
Genau.
Aber das, was man in den Medien liest, das sind Scams, das sind Cybersecurity-Themen, wo der Mensch am Ursprung steht von diesen Problemen, wenn man so will. Also eben, wenn ich habe ein bemerkenswerter Satz gehört von Mark Branson, der ehemalige Direktor von der FINMA, heute Chef von BaFin, Bundesamt für Finanzinfrastruktur in Deutschland, also viel die grössere Behörde für einen viel grösseren Markt wie Deutschland. Und er hat gesagt, an einer Tagung voll von Bankern, hat er gesagt, wenn man würde wählen, ein Zahlungssystem designen, das ideal wäre für Geldwäsche, zum Unterstützen vom organisierten Verbrechen oder anderen mafiösen Organisationen, dann würde das ganz genau so aussehen wie, und dann hat er einen Moment gewartet und alle haben gedacht, er sagt jetzt irgendwie Blockchain, Bitcoin, whatever, und sagt, wie das Bargeld. Weil das Bargeld ist anonym, und zwar komplett anonym. Das Bargeld lässt sich quasi nicht weiterverfolgen, es lässt sich einfach transportieren, du kannst sämtliche Spuren verwischen. Während dem Bitcoin jede einzelne Transaktion, zwar schon in Anführungszeichen verschlüsselt, aber jede einzelne Transaktion ist komplett einsehbar. Also ich weiss, wenn von dem Wallet, also von dieser digitalen Brieftasche A, zwei Bitcoin oder ein Bruchteil davon auf ein anderes Wallet überwiesen worden sind, zum Beispiel aus einer Ransomware-Attacke, also wenn ich jetzt bei Stadler Rail über irgendeine Schwachstelle in der IT-Security eingedrungen bin, als Verbrecher oder als Cyber-Attacker, wenn ich dann gesagt habe, hey, zahl 15 Bitcoin und dann gebe ich dir den Code, dass deine IT wieder funktioniert und du wieder kannst Zeug und Waggon bauen. Die Strafvermittlungsbehörden wissen genau, wo der Bitcoin oder die 15 Bitcoin, die gegebenenfalls Stadler Rail, ich sage nicht, dass sie das gemacht haben,
genau.
Hoffentlich nicht, wo die sind. Und in dem Moment, wo der Betrag oder auch nur ein Bruchteil davon, aus dem System rausgeht, also über Börsen, Exchanges, die mittlerweile heute auch reguliert sind, wo die rausgehen und dann in US-Dollar gewechselt werden oder in Euro oder in was immer für eine sogenannte Fiat-Währung, um eben vielleicht Löhne zu zahlen, um die Stromrechnung zu zahlen für die IT-Infrastruktur, die du brauchst als Cyber-Attacker. In dem Moment geht die Meldung raus an die Strafverfolgungsbehörde und dann klicken die Handschellen. Das mag vielleicht jetzt nicht der sein, der der Mastermind war hinter dem, aber so kommst du die Leute an. Bei Bargeld ist das de facto unmöglich. Und von dem her, glaube ich, ist es ähnlich wie beim Verbrennungsmotor relevant, das in den Vordergrund zu stellen. Also was kann ich machen, indem ich eben plötzlich nicht mehr einen Mittelsmann, nicht mehr einen Intermediär dazwischen habe und dann, wenn man dort ein bisschen anfängt, kreativ zu sein, dann merkt man plötzlich, da sind ja ganz, ganz viele Möglichkeiten da, weil etwas darf man nicht vergessen. Heute sind grössenordentlich 40% von der globalen Wertschöpfung landet direkt oder indirekt in den Taschen von Intermediären.
Ja,
von Anwälten, von Plattformen, von Agenten, von Zollbehörden, von Logistikunternehmen, von all kinds of people and trades, die dir helfen, eine Transaktion irgendwo abzuwickeln. Banken gehören da natürlich dazu.
Finanzdienstleister
alles.
Natürlich.
Und alle nehmen nur einen kleinen Teil, 2% für die Kreditkarte, 3% dort. Sie nehmen aber auch Speed aus dem System raus, weil die müssen das dann auch prüfen. Dann gibt es die Warenprüfgesellschaften, es gibt Stiftung Warentest, die sagt, hey, das ist jetzt gut oder das ist nicht gut. All die müssen ja irgendwo gezahlt werden und die nehmen einen Teil von der Wertschöpfung, die mit einem Produkt entsteht. Also wenn du von mir ein Produkt kaufst, dann landet letztendlich nur 60% von dem Wert, wo das Produkt für dich hat, landet bei mir als Produzent und 40% landet irgendwo. Also anders ausgedrückt, du könntest das Produkt auch 40% billiger haben, wenn man eben die Mittelsleute würde über eine Technologie können ausschalten. Also direkt peer-to-peer könnte die Transaktionen abwickeln. Und das müssen eben nicht nur physische Produkte sein, sondern es geht eben sehr gut auch bei digitalen Produkten.
Genau, und das, ganz kurz gesagt, Blockchain, sie nimmt die Intermediäre aus dem System raus und unser Wirtschaftssystem basiert im Moment sehr stark auf Intermediären. Finanzdienstleister, alle Arten von Dienstleistungen, es sind immer Intermediäre eigentlich dazwischen. Wahrscheinlich sogar, wenn du ein Auto gehst, mieten oder so. Ich meine, das kannst du alles über Blockchain lösen. Ja. Und eben, das einfachste Beispiel ist immer, wo ich sage, wenn ich 100 Franken auf Panama schicken, in no time, über das Banksystem geht es schlichtweg nicht. Sondern über Blockchain geht es, aber über das Banksystem geht es nicht. Und sie nehmen ja noch einen Teil daraus raus, weil sie eben die intermediäre Dienstleistungen bieten. Von dem her, es gibt unzählige Use Cases, also, so wie du das jetzt auch gerade aufgezeigt hast. Aber sagst du jetzt eigentlich in dem Sinn, dass die Intermediäre dementsprechend abgelöst werden?
Ich glaube, das war die ursprüngliche Vision von den Cypherpunks, die schon lange vor dem Satoshi Nakamoto, der als Pseudonym, wie man glaubt, die Grundlage geleitet hat zu Bitcoin, schon an so einem, wenn man so will, anarchistischen Gedanken umstudiert hat. Ich glaube, wie so vieles, was irgendwie gehypt wird, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und man sieht auch, wie sich die Meinungen und die Einstellung geändert hat zu Blockchain, zu Kryptowährungen, im etablierten Bankensystem. Und ich glaube, also ich möchte eine Metapher erzählen. Du gehst an eine Podcast-Konferenz auf Calgary. Weltweit, das ist, stell dich ein, ich erfinde jetzt das gerade. Und dort triffst du zufällig, wie am zweitletzten Tag, triffst du einen, der irgendwie auf seinem Namensbadge den Namen Ueli hat. Dann denkst du, hey, das könnte ein Schweizer sein, sprichst du ihn an und sagst, hey Ueli, wo bist denn du her? Und so. Und der sagt, er sei irgendwie aus dem Podcast Muttertal, whatever. Und dann sagst du, ja gut, hey, das ist der erste Schweizer, den ich treffe seit langem. Und dann merkt er, hey, ihr seid am Sonntag auf dem gleichen Flüger zurück. Und am Samstag ist jetzt nichts mehr. Dann sagst du, hey, hör mal, ich gehe da noch in die Rocky Mountains, ein bisschen wandern, ich habe da Karten bekommen und bin beim Outfitter gewesen, habe mir da alles holen lassen. Wieso kommst du nicht mit? Du siehst berggängig aus. Und sagst, ja, gute Idee, machen wir. Machen wir das, gehen zum Outfitter, laufen los. Nach 4-5 Stunden kommen wir in den Nationalpark an ein Schild an. Park Ranger warns you, hey, da hat es Bären, junge Bären mit ihrer Mutter, die wir da gesichtet haben in dieser Ära, passen auf. Dann sitzt du auf einem Stein, machst deinen Rucksack auf, nimmst deine On-Schuhe, als Schweizer hast du dich On-Schuhe raus. Muss ich noch schnell sagen, wir haben da keinen Sponsor.
Gibt es auch On-Wanderschuhe?
Nein, aber du nimmst Turnschuhe raus, Sneakers. Okay, du nimmst wirklich Sneakers raus, ja. Weil Wanderschuhe hast du schon an. Ja. Leist dich an und dann sagt der Uli aus dem Muttertal, sagt du, was machst du da? Dann erklärst du ihm, ja, schau da, Turnschuhe, und hast gesehen, Bären und so. Wenn der Bär kommt, dann kann ich schneller wegrennen. Mhm. Dann sagt er, aber du, da wo ich herkomme, Bären sind trotzdem schneller als du. Und dann sagt ja, das mag sein, aber ich mit diesen On-Schuhen bin schneller als du. Und genau das ist so die Metapher. Also die Banken, die früher gesagt haben, die Intermediäre, die früher gesagt haben, hey, lass uns mit dem Thema uns auseinandersetzen, lass uns lernen, lass uns auch schauen, wenn schon eine Kannibalisierung stattfindet vom Intermediär, dann könnten wir ja dabei sein, wir könnten ja eigene Dienstleistungen aufbauen. Weil man muss sehen, die Intermediäre, die nehmen nicht nur Geld oder vernichtet Wertschöpfung, sondern die bietet ja auch etwas. Also eine Bank verwahrt dein Geld, dass du es nicht musst unter der Matratze haben musst. Eine Bank gibt dir Steuerauszüge, dass du das nicht selber musst validieren und zum Notar gehen etc., wo dann auch wieder ein Intermediär ist. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, schauen, was ist unsere Wertschöpfung? Was ist das, wo der Kunde bereit ist, wert, etwas für den Wert, den wir ihm ganz zahlen? Dann kann man das durchaus auch übertragen in eine Welt, wo eben nicht mehr Intermediäre dominieren, sondern eben dezentral organisiert ist. Und genau das passiert aktuell mit Digital Assets, mit NFTs, mit aber eben auch Themen, wo wir heute noch gar nicht gross auf dem Zettel haben. Also, wer verdient heute als Intermediär ganz, ganz viel Geld mit uns? Das sind unter anderem Google, indem sie unsere Daten monetarisieren. Mhm. Was man mit der Blockchain kann machen kann, ist, du wirst zum Owner von deinen Daten. Du wirst zum Owner und kannst die auch freigeben. Und dann kannst du sagen, hey, wenn Facebook, du kannst meine Daten haben, da, aber du musst mir zuerst irgendeinen Mikrobetrag zahlen, damit du das mit den Advertisern kannst teilen. Es muss eine Win-Win-Situation werden. Und der Vitalik Buterin, der Erfinder, wenn man so will, der Gründer und Ehrendoktortitelträger von der Uni Basel, der Ethereum in die Schweiz gebracht hat, der hat einmal gesagt, und das habe ich extrem spannend gefunden, Blockchain ist die erste Technologie, wo, selbst wenn man sie in die Hand von reichen Menschen gibt, nicht im Zentrum die Menschen tut quasi enablen, sondern an der Peripherie. Also es wird jetzt nicht wie in der Plattformökonomie der Uber-Fahrer quasi ausbietet, sondern es wird Uber in der Mitte obsolet gemacht. Also der sagt, ich bin Plattform, ich tun matchen zwischen Käufer und Verkäufer oder Anbieter und Supplier, dort wird jetzt plötzlich eine Technologie rein, da, die viel genügsamer ist, die eben nicht sagt, ich muss 15% haben, sondern die sagen, ich muss für die Stromkosten und für den Betrieb von meiner dezentralen IT-Infrastruktur, die autonom kann funktionieren kann, muss ich eine kleine Transaktionsgebühr haben, die aber viel, viel kleiner ist als eben das Uber oder Eats.ch oder whatever. Also jede Form von Plattform, die werden jetzt quasi an Peripherie gedruckt.
Ja, und sie ziehen es ja auch wirklich auch auf ihrer Roadmap durch. Sie haben, also Ethereum hat ja das Update gebracht, ich weiß nicht, wie es genau heißt, irgendwie EIP 51 oder so, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass die Miners nicht mehr so viel verdienen an Transaktionen, sondern dass Ethereum burnt wird. Und durch das profitieren eigentlich die Miners ein bisschen weniger. Aber die, die Ethereum halten oder staken, profitieren eigentlich mehr, weil schlussendlich der einzelne Coin mehr Wert wird bekommen auf die lange Zeit, weil es halt deflationäre Tendenz dann gibt. Und das ist eigentlich genau die Idee von der Dezentralisierung, oder? Dass eigentlich die Gesamtheit profitiert, wenn viel damit gemacht wird.
Ich hätte es nicht können besser erklären.
Schön. Ist doch schön, wenn ein absoluter Profi so etwas sagt, aber das war jetzt einfach Zufall gewesen, dass ich das gerade gewusst habe. Aber ja, es sind so viele interessante Themen jetzt gerade aufgepoppt. Wie denkst du, wird es, oder ich muss es so sagen, ich habe die Prognose gehört, dass bis 2027 über 25% von der globalen Wirtschaftsleistung über Blockchain abgewickelt werden soll. Gemäss Wirtschaftsführer, also die haben das gesagt, global. Ist das realistisch?
Also ich habe natürlich auch keine Glaskugel und mit Prognose ist es so eine Sache. Ich bin da selber ein, wenn man so will, ein Brenzkind. Ich darf aber sagen, dass in Anführungszeichen so die optimistischen Prognosen dir viel weniger vor die Füsse werden fallen, als wenn du jetzt, wie das zum Beispiel der Chef von der österreichischen Telekom in den 80er Jahren gesagt hat, wir glauben, das Internet ist ein vorübergehendes Phänomen, wir müssen kein Glasfaserkabel verlegen da in Österreich. So etwas, das geht immer vor die Füße. Also eine pessimistische Prognose, etwas, ja, das setzt dich nicht durch, da würde ich als Wirtschaftsführer oder überhaupt als Mensch immer, immer aufpassen. Mhm. Eine positive Prognose, das kann durchaus ein Forward-Looking-Statement sein. Vielleicht ist es dann halt nicht 2027, dann ist Technologie noch nicht reif, etc. Der Victor Hugo, der Philosoph aus seiner Zeit, der Mega-Star, wenn man so will, oder der digitale Vordenker im Mittelalter, der hat gesagt, und das findest du praktisch jeden dritten Businessplan, der bei einem VC auf dem Tisch landet, es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, der Zeit gekommen ist. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, die Zeit von der Dezentralisierung, die Zeit von Trustless, die Zeit von nicht mehr alle Macht, der Intermediären, die ist tatsächlich reif. Inwieweit das Establishment das zulässt, inwieweit das eben die, die zuerst gemeint, sie würden etwas verlieren, dort offen sind und sagen, ja, gerne, nimm mir da den Kuchen, der da auf dem Tisch liegt und eigentlich mir ist, nimm mir den doch weg. Das mag ich natürlich bezweifeln, das sieht man auch, die versuchen zu lobbyieren, die versuchen bei der Gesetzgebung Einfluss zu nehmen, etc. Aber die Schlauen, die wissen, über kurz oder lang kannst du einen Fluss nicht aufhalten. Also, schwimme ich jetzt mit dem Strom oder setze ich sogar die Segel, wenn der Sturm kommt? Und das ist auch ein Satz, der jetzt vielleicht nicht von Victor Hugo kommt, aber wenn so ein Wandel ansteht, dann gibt es die, die Mauern bauen und die anderen, die Segel setzen. Und ich halte es lieber mit denen, die Segel setzen, die sagen, hey, lass es mal probieren, lass es lernen. Das Einzige, was wir verlieren können, ist die Unsicherheit, ob das etwas ist oder nicht. Und auf dem Weg dorthin haben wir etwas gelernt. Und das ist das, was ich meine. So eine Prognose wie jetzt Wirtschaftsführer, die quasi, wo du gelesen hast von Wirtschaftsführer, die kann ich weder verneinen noch sofort unterstützen. Ich finde sie aber sympathischer als eine Prognose, dass Russland auf ewig und drei Tage Crypto-Mining wird bannen, weil die Informationen oder die Schlagzeilen, die lese ich jede dritte Woche und dann eben die übernächste Woche wiederum, dass es gar nicht so ist oder dass sie jetzt quasi eher ein Steuerregime einführen, zum Geld zu verdienen. Und am Schluss wird letztendlich der Markt entscheiden. Wir sind, also, oder der, der eben die Onschuhe anlegt und nicht der, der dann mit den fetten, dicken Wanderschuhen vom Berg gefressen wird. Mhm. Was jetzt ein bisschen morbid soll daherkommen. Das ist jetzt mehr im übertragenen Sinn natürlich gemeint.
Also ich finde es ein sehr gutes Beispiel, das mit den Onschuhen. Ich muss da auch noch kurz Geschichte dazu erzählen, weil ich das mal testen und habe bei einer der bekannte Grossbanken in der Schweiz angeläutet, wo ich ein Konto habe und gesagt, einfach zum Testen, hey, Jungs, ich würde gerne Crypto kaufen. Und dann haben sie zuerst leer geschluckt und dann ist es lang gegangen und haben sie gesagt, sie müssen ein bisschen abklären und so. Sie meldet sich bei mir und dann habe ich ein Mail bekommen. Ein riesen Mail mit zuerst mal, was ist Crypto überhaupt? Das haben sie mir eigentlich erklärt. Und nachher ist gestanden, so quasi bei ihnen, können wir aber aufgrund der Risiken kein Crypto kaufen und haben gesagt, ich soll auf Coinbase Crypto kaufen. Und ich habe das eigentlich
aber Sie haben dir jetzt nicht gerade nachgelegt, deine Bankverbindung gerade quasi...
Nein, das haben sie nicht, aber ich habe es interessant gefunden, weil ich meine, das ist noch nicht lange her und ich meine, in meinen Augen sind wir jetzt mit dem Krypto-Zeitalter schon drin. Und ich habe dann wie so gedacht, ja, also das ist jetzt wirklich genau der nicht Tonschuhe anhat, sondern er hat die Wanderschuhe noch an. Oder ich habe dann gar keine Schuhe.
Oder Mauern baut
und nicht Mauerbau, genau. Habe ich einfach interessant gefunden. Aber jetzt, du hast gesagt, Prognosen sind schwierig, das stimmt, aber jetzt muss ich gleich eine gewisse Einordnung haben von dir. Welche Relevanz hat Blockchain-Technologie im historischen Kontext? Also es gibt immer wieder so Pivotal Moments, wo quasi eine neue Ära einläutet, wie zum Beispiel der Buchdruck, die Industrialisierung, wo quasi Fließbandarbeit gibt, Dampfmaschinen, Elektrizität, Radio, Internet und jetzt Blockchain. Wird das neues Zeitalter eingeläutet oder nicht?
Da mache ich mich jetzt vielleicht bei der Blockchain-Community nicht total beliebt. Für mich ist Blockchain eine Grundlagentechnologie. Mhm. Also ähnlich wie Kabel, die es braucht, um die Elektrizität, Transmission, also die Übertragung von Elektrizität, voranzutreiben. Und ich glaube, der Pivotal Moment wird dann kommen, wenn man Blockchain als dezentrales Gedankengut, als ein Enable von dezentralen Geschäftsmodellen verbindet mit anderen Technologien. Also ich denke da an IoT, an Quantum Computing, wo Transaktionsgeschwindigkeiten möglich macht, wo das heutige Banksystem nicht einmal würde träumen davon. Also dort reden wir auch selbst Computerwissenschaftler, die können dir nicht, die begreifen die Architektur von einem Quantum Computer nicht, weil der auf dem System von Fehlertoleranz aufgebaut ist. Also das ist, es ist de facto nicht mehr logisch, aber es ist unheimlich schnell. Auch dort sage ich, es geht darum, ganz schnell ganz viele Transaktionen können abzuwickeln. Beispielsweise sehr wichtig bei autonomem Fahren. Dort zählt jede Mikrosekunde, jeder Bruchteil von einer Mikrosekunde, um eben ein Objekt zu erkennen, um dann sofort zu bremsen. Notabene viel schneller, als das jeder Mensch würde können. Und dort brauchst du solche Computing Power. Und der Rest ist dann eben Technologie, die das möglich macht. Also den Nutzen in den Vordergrund stellen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Blockchain in Verbindung mit Quantum Computing, mit IoT, mit Möglichkeiten von der Self-Sovereign Identity, also selbstverwalteten Identitäten, dass eben du der Owner bist von deinen Daten, von deiner digitalen Identität und nicht Google und alle Spuren, die du im Netz hinterlässt, die kannst du kontrollieren, du kannst sagen, die will ich nicht mehr, dann kannst du sie entweder verkaufen oder löschen lassen und das alles in Anführungszeichen automatisiert. Das wird dazu führen, dass der Mensch, der kreativ ist oder der, der eben dann die Sneakers anhat und nicht der, der sagt, ich behalte jetzt meine Wanderschuhe an, weil es ist schön bequem und ich bin zu faul, um die anderen abzuziehen, der wird gewinnen. Die Organisationen, die sagen, hey, lass uns überlegen, wie könnte 1 und 1 mehr als 3 geben und nicht 1 und 1 mehr als 2. Und darum, ich hoffe, ich mache jetzt da nicht mich zum Gespött von der Blockchain-Truppen. Ich bin nie ein Freund, ich habe auch nie gesagt, dass das Internet ist everything, sondern das Internet ist ein Enabler und mit der menschlichen Kreativität, mit künstlicher Intelligenz, mit dem Orchestrieren von diesen Geschäftsmodellen, mit der Kreativität, die eben am Mensch eigen ist, dann schaffen wir wirklich etwas Grosses. Dann schaffen wir Sachen, wo der Menschheit, der Gesellschaft, unserem Planeten gut kommen. Also etwas, was wir jetzt gar noch nicht angesprochen haben, eines der grossen Weltprobleme, natürlich Klimaerwärmung, Dekarbonisierung, die wir müssen anstreben. Und da sehe ich eine wichtige Rolle für Technologie, weil der Mensch selber bringt es nicht an. Also wenn du einem Mensch sagst, hey, komm, du jetzt deinen Abfall trennen und du doch jetzt irgendwie weniger Auto fahren, mehr Velo und dann schiffen sie draus oder sagst du, nee, oh nein, nimm das Auto. Und also der menschliche Organismus, wir sind zu träge und vor allem ist die Evidenz natürlich klar, dass wenn einer sein Verhalten ändert, dann, das ist, was kümmert mich, wenn ein Sack Reis umgeht in China. Wenn du aber automatisierst und quasi sagst, ich tue die Menschheit über Technologie zum Glück zwingen, wenn sich Politiker einig sind, wenn man sagt, hey, lass uns, als Beispiel von der Emissionszertifikat sieht man das schon, das ist auch etwas, was heute sehr stark über Blockchain abgewickelt wird, weil du das hat eine Transparenz, der Preis ist transparent, Transaktionen sind transparent, es gibt ein Register ist transparent, all das wird plötzlich einfacher und wenn es eben der Menschheit nützt, ohne dass du dich, dein Verhalten und eben, ohne dass du unbedingt auch bei Regenwetter oder bei Schnee mit deinem Velo musst auf die Straße raus, dann hat das unter Umständen mehr Wert als der durchaus verständliche Widerstand von gewissen Leuten, die sagen, ja, aber ich will mich nicht komplett abhängig machen von Technologie, von künstlicher Intelligenz etc. Wenn aber so künstlich die Intelligenz gar nicht ist, sondern einfach dir hilft, indem sie Patterns kann interpretieren kann und einfach Sachen, die du mal gesagt hast, ich möchte das so. Also ich nehme ein Beispiel bei Embedded Finance. Wenn du, meine Tochter ist 21, echt ein gutes Mädchen, aber die kann mit 21 einfach nicht so viel sparen. Und Ende Jahr kommt sie immer zu mir, Papi, hast du nicht gesagt, ich müsste eine dritte Säule machen, aber ich habe gar nicht mehr so viel Geld und so. Und wenn es jetzt eine Technologie gibt, und das kann durchaus Blockchain sein, das kann aber auch etwas ganz Einfaches sein bei einer App, wo jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, egal für was, dir einfach den Betrag aufrundet auf den nächsten 10er oder auf den nächsten 20er und die Differenz tut, aufrunden und in ein drittes Säulenkonto einzahlen, dann hast du Ende Jahr vielleicht nicht gerade den Maximalbetrag, aber dann hast du vielleicht 4.000, 5.000 Franken, wo du gespart hast, indem du ausgegeben hast. Und das sind für mich so Beispiele, wo man nicht grundsätzlich kann gegen Technologie sein kann, wenn es dir eben hilft, dein Verhalten, ohne dass du aktiv musst dran denken, in eine positive Richtung zu verändern.
Ja, ich glaube auch, dass Blockchain das ermöglicht. Und ich glaube vor allem auch, dass jüngere Menschen, Digital Natives, komplett jetzt in das reinrutschen. Und wir merken es gar nicht wirklich. Also wir merken gar nicht, wie der Adoption eigentlich schon rum ist. Also ich habe kürzlich bei einer Studiengruppe bin ich Experte für so Millennial- und Gen-Z-Verhalten im Banking. Und dann habe ich diverse Fragen beantwortet und ganz am Schluss haben sie mich noch gefragt, wir haben 100 Leute befragt, das sind alle unter 20. Wie viele von diesen Leuten haben schon Krypto? Oder ein Wallet mit Krypto drin? Und nachher habe ich so gedacht, ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher, ich schätze mal 50%. Es waren zwischen 60 und 70%. Also die Adoption ist riesig. Und die Menschen, die dann in ihre 20er kommen, fangen von Geld verdienen, die werden sich sehr genau überlegen, wo sie ihr Geld hintun. Ja. Und sie werden sehen, was sie machen können mit DeFi, also Decentralized Finance. Sie werden sehen, was sie machen können mit Staking. Sie werden diverse Möglichkeiten sehen, nur im Finanzbereich. Das ist jetzt mal nur das, wie man kann, Krypto nutzen kann. Und darum, ich glaube, es ist auch ein Enabler für die individualisierte Gesellschaft, die wir haben, wo Personen können neue Möglichkeiten nutzen können, die wir jetzt gar noch nicht sehen. Aber da wird so viel wird möglich sein, was früher einfach nicht möglich war, weil du immer hast müssen auf die Intermediäre zugreifen, die teilweise einfach auch zu teuer waren. Oder du bist gar nicht dran angekommen.
Oder du bist nicht wichtig für dich. Eben ein genau. Private Banker, der hat dich nicht mit seinem Allerwertesten angeschaut, weil du halt als 21-Jähriger vielleicht noch nicht in seinem Beuteschema warst. Was ich glaube, jetzt danach können zu ergänzen, ist, es wird über eine relativ längere Frist wird eine Koexistenz geben. Und die, die es schaffen, aus dieser in Anführungszeichen alten, etablierten Welt Schlüsse zu ziehen und auch Dienstleistungen anzubieten, wo dieser neuen Welt durchaus helfen. Eben eine Schlüsselverwahrung oder eben auch so Themen, Steuerthematik können abzuwickeln. All das hat einen Wert. Und wenn man dort ein niederschwelliges Angebot hat, dann gehört man zu den Gewinnern. Das bedingt aber, dass man sich auch als etablierter Player mit dem auseinandersetzt und nicht sich ausruht auf dem, was er hat. Und die Firmen, die eben in ihrem Purpose drin haben, wo auf Langfristigkeit fußt, und da gibt es ein paar, die werden zu den Gewinnern gehören. Ich nehme ein Beispiel aus einer komplett anderen Branche. Der Kerzenhersteller, der 1820 für sich formuliert hat, ich bringe das Licht in die Welt. Der gehört heute, das ist nachgewiesen, der ist heute einer der grössten Hersteller von LED-Beleuchtungsmitteln. Der Kerzenhersteller, der 100 Jahre später angefangen hat und gesagt hat, ich werde einer der schönsten, grössten, besten Kerzenproduzenten, der ist immer noch Kerzenproduzent. Beide haben eine gewisse Existenzberechtigung, aber bei wem hättest du jetzt besser Geld investiert?
Ich glaube, beim Ersten.
Genau. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, wenn wir uns lösen vom Status quo, wenn wir uns lösen vom technologischen Standard, den wir heute haben. Mhm. Ich meine, heute ist für alle Leute ist total selbstverständlich. Ja, ich mache E-Banking etc. Das hat vor 25 Jahren noch nicht gegeben. Mhm. Ich habe in den 90er Jahren mein erstes Handy bekommen von meinem Arbeitgeber Ericsson, der das Netz gebaut hat in der Schweiz. Also das war ein Fringe-Benefit, das Wort hat man dort noch nicht gekannt. Ich habe sonst nichts bekommen, aber das Handy haben sie mir gegeben mit Abonnement. Dann habe ich das mit umgetragen und dann bin ich angepöbelt worden von den Menschen. Und ich habe gesagt, man will da schon die ganze Zeit erreichbar sein und was und dann noch Nachrichten schicken. Also das ist ja wohl der Gipfel, da kann man reden gar nicht mehr miteinander. Und ich habe vor ein paar Jahre eine Klassenzusammenkunft gehabt aus meinem Studium und in dem Studium hatte ich das Telefon auch schon gehabt und dann haben die mich auch abgehört. Also das will doch niemand. Und ich war wirklich der Erste gewesen und nach ein paar Jahren immer noch Nummer 1 von 3, 4 und alle haben gesagt, das wollte ich nicht. Und wir reden 90er Jahre, wir reden jetzt nicht irgendwie 50er Jahre. Gell? und dann bin ich mal aufgestanden und gesagt, hey, kann ich schnell fragen, hat irgendjemand von euch da ein Handy oder ein Smartphone? Dann haben alle die Hände aufgehört und gesagt, hey, wenn ihr das, wenn ihr immer erreicht, also ich habe mir das natürlich noch sehr präsent gewesen, wenn du da gemobbt wirst, oder? Und so, das geht immer weiter. Es gibt tausende von Beispielen, wo ich 2006 bei der SBA angefangen habe, habe ich zusammen mit meinem Mentor gesagt, bin ich vor Geschäftsleitung angestanden und gesagt, wir möchten gerne den Billettautomat und das Kursbuch möchten wir gerne aufs Handy bringen.
Dann haben die gesagt, also, was ist jetzt das? Jetzt haben wir doch gerade jetzt die Schalterhalle neu mit Mahagoni-Tafel und whatever. Und jetzt haben wir das Kursbuch gerade neu gedruckt. Und da ist doch so viel Liebe drin. Wer will das schon? Und natürlich ist es nicht über Nacht gegangen. Aber wir haben festgehalten und wir sind 2-3 Mal auf die Schnur gefallen und es hat nicht sauber funktioniert. Und erst, als Steve Jobs dann irgendwie Wind bekommen hat davor, dass wir da so etwas gemacht haben, und er gesagt, hey, denen fehlt das Distributionsmedium, dann hat er den App Store erfunden. Erst dann ist es wirklich aufgegangen. Heute hat es 12, 13 Millionen Downloads von dieser App. Die Mehrheit von allen Tickets, die heute gekauft werden auf dem ÖV-Netz in der Schweiz, laufen über die Plattformen. Das heisst nicht, dass alles perfekt ist, weil jede Feld-, Wald- und Wiesenbahn, jede Buslinie im Muttertal findet, ich mache auch eine App. Das ist dann wiederum der Föderalismus, den ich finde, den könnte man unter Umständen auch mal ein bisschen zurückschützen. Aber Biet, am Schluss ist der Fortschritt, sobald er einen Nutzen stiftet bei den Menschen, ist der Fortschritt nicht mehr aufzuhalten. Und ich glaube, wir als Gesellschaft, als Schweiz, müssen wieder dort ankommen, dass man Fortschritt als etwas Positives anschaut und nicht nur mit Angst und Missgunst und Neid und da muss ich mich auch verändern, mit dem so begegnen, sondern dass man sagt, hey, let's explore. Lass uns lernen. Lass uns vielleicht da und dort auch mal die Nase anschlagen und dann schauen, ob uns auch eine schräge Nase im Gesicht vielleicht sogar eine andere Form von Schatten spendet. Dann hast du plötzlich an einem Ecken keinen Sonnenbrand mehr. Whatever. Also einfach das Positive rausnehmen, das mit der Nase jetzt gerade erfunden. Ja.
Ist Föderalismus nicht auch eine Form von Dezentralisierung?
Komplett. Danke, dass du mich auf diesen Widerspruch hinweisest. Genau. Trotzdem ist der aber nicht von der Community quasi kontrolliert, sondern er ist von einer Verfassung, von einer Instanz letztendlich kontrolliert. Aber das ist, und das darf man nicht vergessen, das ist das, was zumindest der Redenschreiber von Ueli Maurer wahrscheinlich gemeint hat. Wir haben durch den Föderalismus eine super coole Voraussetzung geschaffen, um eben Dezentralisierung auch zu verstehen und zu leben. Und darum ist Crypto Valley eben das Crypto Valley und nicht irgendwo in einem autoritären oder autokratischen Regime, irgendwo in einer Diktatur in Afrika oder im Ostblock.
Also immer wenn ich etwas über Crypto schaue oder lese und ich lese vom Crypto Valley, bin ich eigentlich immer stolz darauf, dass das in der Schweiz ist. Ich finde es voll geil. Welchen Stellenwert werden NFTs in der Zukunft haben? Oder vielleicht anders gesagt, der Hype 2021 sind NFTs gewesen. Und wie lange wird er noch gehen?
Das, natürlich Forward-Looking, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte aber dein Beispiel aufnehmen von dieser Umfrage von der Generation Z. Also da haben für mich auch jetzt, wo du die Zahl gesagt hast, eher mehr als ich erwartet hätte. Die haben gesagt, ja doch, wir haben schon Crypto-Wallets, also wir können mit dem umgehen. Wenn man eine andere Frage stellt, zum Beispiel, hey, wer ist ein Gamer? Wer macht Multiplayer-Games? Wer ist bei all denen World of Warcraft, SimCity, whatever, was es gibt? Wer macht dort mit? Da wirst du wahrscheinlich noch eine höhere Zahl haben. Und wer hat dort ein Interesse daran, seine Highscores, seine Preise, die er holt, ein neues Lichtschwert oder whatever, das quasi für sich zu reklamieren? Oder unter Umständen, wenn er jetzt ein Lichtschwert hat, das können mitnehmen in ein anderes Spiel. Und dass er dort eben nicht wieder von Anfang an anfangen muss. Dann würde man schnell mal sagen, ja, das ist eine gute Idee, warum machen wir das nicht, oder? Und dort sind wir an dem Punkt, wo eben NFTs, also Non-Fungible Tokens, reinkommen. Und verschmelzen mit anderen Technologien, mit Blockchain, mit Metaverse, ich sage jetzt Technologie, aber eigentlich sind es ganze Konzepte oder Ökosystem. Und dort eben auch eine Monetarisierung zulassen. Also nicht nur, dass du es mitnehmen kannst, sondern sagst, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt habe ich alle Highscores geschafft, jetzt möchte ich das aber meinem kleinen Bruder, der ein kleiner arme Socken ist und irgendwie immer verliert, dem gebe ich das jetzt. Kann ich heute nicht. Also kannst du in der analogen oder in der traditionellen Welt kannst du das nicht. Und plötzlich wird das möglich. Plötzlich hat einen digitalen Wert, kann man isolieren, man kann ihn handelbar machen, man kann einen Wert dazugeben, man kann es verkaufen, man kann es tauschen, man kann ganz viele Sachen machen. Und dann sind wir an einem Punkt, wo man jetzt wieder von der Anwendung redet. Man darf nicht vergessen, NFTs per se, ich habe gerade letztens ein Vlog gemacht mit Künstlern zusammen, wo wir über NFTs geredet haben. Und natürlich haben wir jetzt dort zwei Künstler genommen, einen Audiokünstler und eine Malerin, wo schon NFTs verkauft haben. Also das, und da habe ich, muss ich dann aber sagen, als Akademiker, das ist jetzt eine grosse Minderheit, weil mehr als 90% von allen NFTs, die produziert werden, die haben gar nie eine Transaktion dahinter, wo mehr Wert generiert als die Kosten, um so einen NFT zu machen. Also da sind wir noch, glaube ich, ganz am Anfang. Der Hype zeigt sich genau das, dass ganz viele Transaktionen passieren, wo eigentlich gar kein Wert dahinter ist. Und darum gibt es für mich zwei Interpretationen. Wir stehen ganz am Anfang, also der Hype, der ist noch gar nicht, also da haben wir noch gar nichts gesehen, da haben wir erst an der Oberfläche gekratzt. Oder es implodiert, aber auch das wäre nicht per se etwas bedauernswert, sondern man wird sich dann fokussieren, dass die 2-3% oder 4-5% von realen Transaktionen, dass man denen genau auf den Grund geht und schaut, okay, das scheint offensichtlich etwas zu sein, und dass man dann einfach die Auswüchse nicht mehr so haben, dass jetzt eben nicht die Millionen Kunstwerke von Banksy etc., dass die den Durchschnittswert pro NFT komplett verzerren, sondern dass man dort eher schaut, was ist dann eigentlich der Medianwert? Also wie viel Transaktionen, wo mehr, also wie viel, die oberen 50% von den Transaktionen, was ist dort so der Durchschnittswert? Und dann kommt man so ein bisschen das Gespür über, wo das Dreis hingehen kann. Ich finde es per se nichts Falsches, dass dort, wo ein Wert gestiftet wird, und das kann auch ein Schulterklopser sein oder ein Like auf Facebook, das sind alles Sachen, wo einen Wert stiftet. Jetzt nicht bei dir, sondern bei Facebook oder beim Werbetreibenden, der dann aus dem etwas kann rauslesen kann. Wenn man das auch im weitesten Sinne sagt, das ist eine digitale Interaktion, es ist unique, weil der ist von dir, der ist gekoppelt an deine Identität, an dein Profil. Was spricht dagegen, dass das nicht auch soll ein non-fungible Token sein, also eine Werteeinheit, eine Wertmarke, wo wie es eben einen Wert stiftet, irgendwo, wo man auch könnte monetarisieren könnte. Und in dem Moment, wo man den Wert dir zurückgibt oder das Eigentum von dem Wert, dann hast du es in der Hand, zum Facebook zu sagen oder am Advertiser, hey, ich mache da mit, aber ich mache nur noch mit, wenn ich auch etwas davon habe. Und die Geschäftsmodelle, die sind erst im Entstehen begriffen. Da sehe ich auch natürlich nicht komplett hinter Kulissen, was der Mark Zuckerberg und seine Truppe sich da vorstellen. Auch die sind wahrscheinlich noch auf einem sehr steilen Learning Journey. Aber grundsätzlich sind die Ersten, die eben die On-Shoe anlegen und sagen, hey, ich gehe mal zu meinen Kunden, zu meinen Likern, zu meinen Interagierern, zu meinen Content-Creator und sagen, hey, ich möchte euch partizipieren lassen an dem, was wir da machen. Wenn ihr jetzt ein Lichtschwert selber produziert, ich möchte das in mein Sortiment aufnehmen und verkaufen und vielleicht noch mit Diamanten oder mit einem speziellen Schriftzug ausstatten und es unique machen, und ich lasse euch partizipieren, wenn es von dem einen Markt gibt. Und da glaube ich, stehen wir tatsächlich komplett am Anfang, auch im B2B-Umfeld. Ich meine, meistens ist es so, in der Vergangenheit war es so, dass der grosse Treiber von Innovation, das sind zwei Industrien gewesen, das ist der Krieg gewesen, hat dazu geführt, und Pornografie, also Pornoindustrie. Bei NFTs sehe ich das nicht unbedingt. Dort sehe ich, dass wir schon früher eine breitere Koalition haben von Branchen, die profitieren können. Und bei B2B sind auch die wichtig, die eben sagen, hey, warum nicht andere Geschäftsmodelle anschauen. Wenn jetzt ein Textilmaschinenfabrikant sagt, ich tue nicht mehr jetzt Maschinen per se verkauft, so wie ich es immer gemacht habe, riesengroße Investitionen, ich muss es versichern, ich muss den Transport etc. etc. Ich tue quasi ein Pay-per-Use-Modell, wo ich eben kontrollieren kann über Sensoren, über ein Wallet, wo angeschlossen ist, wo ich auch blockieren kann, wo ich zusätzliche Dienstleistungen dazu, wo ich die Geschwindigkeit drosseln oder aufskalieren, wo ich in der Cloud vernetzen kann, indem das spielt eigentlich keine Rolle, wo die Textilien letztendlich hergestellt werden, wenn ich die miteinander vernetzen kann und sehe, hey, irgendeine Fabrik in Nordindien hat noch Kapazität und mein Kunde in Südchina, der braucht Kapazität. Das sind alles Sachen, wo man dann plötzlich kann sagen, hey, das sind doch eigentlich auch digitale Tokens, digitale Wertmarken, wo ich als Produzent mir überlegen kann ich aus dem ein Geschäftsmodell bauen. Ich sage nicht, dass das heute schon passiert, aber es zeigt so ein bisschen, in dem Moment, wo wir das Grosshirn aktivieren Und das Kleinhirn, wo dafür verantwortlich ist, dass dein Energiehaushalt total gut gemanagt ist, weil du musst nicht mehr überlegen, oh, ich muss jetzt schnaufen, oh, ich muss jetzt beim Autofahren, ich muss schalten. Das sind alles Reflexe, wo im Kleinhirn abgeleitet sind, um eben möglichst wenig Energie aus deinem Körper rausfliessen zu lassen. Und in dem Moment, wo du kreativ wirst, dort fangen es an, sich die Synapsen miteinander zu vernetzen. Dort musst du an neue Lösungen denken. Das ist das, wenn plötzlich Gefahr kommt, eine Situation, wo du dich nicht darauf eingestellt hast. Und ich würde mir wünschen, dass die Gefahr eben nicht schon total real vor uns muss stehen, mit dem Insolvenzverwalter, sondern dass wir lernen, uns früher zu überlegen, vielleicht auch im Geschützten, hey, lass uns doch mal gewisse Sachen anschauen, gewisse Technologieströmungen miteinander vernetzen, mal laut denken, Analogien suchen aus anderen Branchen. Was könnte bedeuten? Lass uns vielleicht mal unseren Kunden fragen, was eigentlich seine Painpoints sind, beobachten und dann zurückgehen und sagen, hey, was kann man mit Dezentralisierung, was kann man mit IoT, was kann man mit der Vernetzung von beidem, was kann man mit NFTs, was kann man damit, dass jedes digitale Objekt auch ein Portemonnaie hat, das Digital Wallet. Was könnte man damit machen? Also, als Beispiel eben, kann ich die Einstiegshürde zum Kauf von einem Auto kann ich das senken, indem dass ich ganz viele Themen kann quasi monetarisieren dann, wenn ich es brauche. I don't know.
Yeah.
Also, ich sage jetzt weiterdenkt, die bidirektionale Batteriespeicherfunktionalität der Autos, die wäre, wenn man das würde weiterdenken, könnte es ein Schlüssel sein, zum Beispiel für die Energieautarkie in der Schweiz oder Autonomie in der Schweiz, indem man sagt, hey, wir haben auf unserem Garagendach mittlerweile recht günstig produzierbare Photovoltaikanlagen, die lädt all das, was wir an Batterien haben, auf, insbesondere auch das Auto. Und am Abend, wenn das Auto nicht mehr gebraucht wird und in der Garage steht, dann gibt die Batterie wiederum Strom. Und zwar nicht Strom zum Autofahren, sondern sie gibt sie wieder ab, zurück dort, wo eben keine Sonnenenergie reinkommt, ja, weil es eben Nacht ist. Und all das kann man heute technologisch abbilden, man kann es einspeisen, man kann ein Netz eben auch mit anderen Anbietern, mit anderen Solardächern, das kann man alles konstruieren, mit dem Grosshirn. Also dem Moment, wo eine oder eine Firma oder eine Organisation angeht, und das kann durchaus auch jemand sein aus der alten Welt, eine ehemalige Elektrizitätsfirma, wo sich genau die Gedanken macht, sagt, hey, es geht eben nicht darum, oder wie der Kerzenhersteller, ich bringe Licht in die Welt und wandert dann von Kerzen zu LED mit noch zwei, drei Abzweigungen links und rechts. Mhm. Wenn wir das im Vordergrund haben, dann werden wir kreativ, dann haben wir die Chance, Technologie eben nicht als etwas Gefährliches, also etwas, was wir nicht wollen und oh nein, fliegende Auto oder whatever. Wir haben ganz viele Sachen, also wenn du heute mit der Zeitreise würdest 100 Jahre zurückgehen und den Leuten sagen, dass wir heute auf einem Bildschirm Cyberschwert haben, wo Leute dafür Geld zahlen, dann ist das wahrscheinlich für jemanden, der vor 100 Jahren gelebt hat, der würde sagen, hä? Was ist das für ein Scheiß? Ja. Und das müssen wir aushalten.
Genau, die Wertvorstellungen haben sich natürlich auch sehr stark verändert, was für dich persönlich einen Wert hat. Du hast ja selber auch, du sagst von dir selber auch, du bist ein Digital before it was cool, oder? Also das heisst eigentlich, früher ist wie so, man hat eigentlich eher so Ressentiments gegenüber digital. Also quasi, es ist eigentlich, wir halten lieber Sachen alles ein bisschen beim Alten. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich mega cool, wenn man möglichst digital unterwegs ist. Noch kurz zu EY Adventure. Was macht ihr genau? Was ist euer Einsatzgebiet?
Wir sind eigentlich an dem Punkt, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Schrödingers Katze schon mal begegnet ist. Das ist ein Nobelpreisträger, der hat in den 30er Jahren in der Quantenphysik bahnbrechende Erkenntnisse preisgegeben und auch von seinen Peers bestätigen lassen. Und er hat ein Experiment gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Urban Legend. Also da ist kein Katz zu Schaden gekommen, aber er hat ein Experiment gemacht. Er hat in einer Blechbox, nennt sich Schrödingers Teufelsmaschine, dort hat er radioaktives Material reingetan, einen kleinen Klumpen radioaktives Material, einen Gigazähler. Und an dem Gigazähler hat es einen kleinen Hammer gehabt, wo oberhalb von einer kleinen Glasampulle war. Und in dieser Glasampulle hat es Blausäure gehabt, bekanntlich tödlich, wenn die ausströmt. Und er hat virtuell quasi, also für das, um das Experiment können als Metapher darstellen, hat er eine Katze in die Box da, die Kiste zu da, die Box. Und dann hat er behauptet und bewiesen, dass, weil eben Radioaktivität fluktuierende Zustände hat, kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob jetzt der Gigazähler schon ausgeschlagen hat oder nicht. Also ist die Katze, die da innen ist, hat zwei Zustände. Sie ist einerseits tot, aber sie ist gleichzeitig lebendig. Und genauso verhält sich es zum Beispiel mit digitalen Transformationsstrategien. Die sind, solange es Strategien sind, sind sie entweder gut oder vielleicht nicht so gut. Aber sie sind in dem Sinn...
Du weißt es nicht.
Du weißt es nicht, ja. Es ist immer noch in dieser Box.
Genau.
Und die Rolle von EY Adventure, also wo wir gehen raus und machen. Also wir helfen zu machen, wir facilitaten, wir machen Ventures, darum kommt das von Venture, also Venture Building. Das müssen eben nicht nur Startups sein. Wir nehmen zwar das Gedankengut von Startups, Lean Startup, mit wenig viel machen, mit wenig schnell vorwärts kommen, mit wenig direkt interagieren mit den Kunden, mit Prototypen, mit Pre-to-Typing, also bevor man überhaupt irgendetwas Technisches bastelt, eben mit Karten etc., mit User Journeys arbeiten. Und wir helfen unseren Kunden, mittelständische Unternehmen, größere Unternehmen, anders zu denken, andere Geschäftsmodelle zu evaluieren, auch zu orchestrieren, zu verbinden miteinander. Also nicht nur neue Sachen zu machen, sondern vielleicht auch anders anzuordnen. Und da gibt es ein paar Beispiele. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, einen Zündkerzenhersteller. Der ist super in dem, was er macht. Zündkerzen ist das Beste, hat total Kohle, Keramikkompetenz. Die besten Zündkerzen, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Ich habe es heute ein bisschen mit den Kerzen. jetzt ist dummerweise, für den ist jetzt ein totaler Elektroboom. Und ein Elektroauto braucht keine Zündkerzen. Zündkerzen gehören zu der Ära der Verbrennungsmotoren. Was macht der jetzt? Also der braucht neue Produkte, der braucht neue Geschäftsmodelle, der braucht vielleicht aber auch nur schon eine andere Geschichte, um seinen Mitarbeitenden, seinen Investoren wieder den Glauben zurückzugeben, dass die einst mal grosse, stolze Firma, Marktführer in ihrem Segment, dass die überlebensfähig ist. Und dort kommen wir ins Spiel, dort tun wir die Kreativität, die Grosshirn, die dort sind, tun wir vernetzen mit möglichen Technologien, mit Kundenbedürfnissen, mit neuen Kundenbedürfnissen, mit neuen Kundengruppen und helfen so quasi neue Wertschöpfung zu erzielen und vor allem Wachstum. Mhm. Wachstum auch dort, das ist so ein bisschen inhärent zu Fortschritt. Und zu uns kommen die Firmen, die genau die Frage haben, wo können wir Wachstum generieren? Wo können wir eben nicht 1,7% wachsen, wie das sehr üblich ist in der Schweiz. Ich bin in meiner Eigenschaft als Studiengangsleiter vor 18 Mal im Silicon Valley und etwas, was ich dort mitgenommen habe, die denken einfach anders. Die denken 10 Mal. Die sagen, was muss ich machen, damit ich in 5 Jahren 10 Mal mehr Kunden bedienen kann? Oder was muss ich machen, dass ich in 5 Jahren die Stückkosten für das Produkt, das digitale Produkt, 10-mal kleiner kann haben. Oder 10-mal so gross bin, was Umsatz angeht. Ja. Und der Schweizer, der geht lieber das, was er kontrollieren kann, nämlich das nächste Quartal, sagt, ich will im nächsten Quartal 0,2% wachsen.
Ja.
Und dem ist 100% Zielerreichung wichtiger. Der sagt dann nach 5 Jahren, sagt, du, los, ich habe jetzt da 5 Jahre, 5x4, 20 Quartal gehabt. In 18 Quartal habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Einem Quartal bin ich drüber gewesen. Scheiße, nicht 100% Zielerreichung. In einem Quartal bin ich drunter gewesen, aber alles in allem 18 von 20 Quartalen 100% Zielerreichung. Ich bin unter dem Strich 7,9% gewachsen in diesen 5 Jahren.
Ja.
Und der Amerikaner oder der Silicon Valley ist, der sagt, hey, ich habe gesagt, 10-mal, ich habe es jetzt aber nur 8-mal geschafft. Dann sagt der Schweizer, nein, du hast 20% daneben gelegen. Ich habe 18 von 20 erreicht, ich bin viel besser als du. Aber er hat eben erst nicht um 7,9% gewachsen, sondern um 800% anstatt um 1000%. Und das ist immer besser, weil vielleicht findest du dann eben links und rechts auch noch Möglichkeiten, wo du kannst wachsen, wo kannst Sachen erreichen. Und das ist so der Weg, wo über das Startup-Mindset, über den Growth-Mindset, aber vor allem eben auch über Tool-Kompetenz, dass wir haben eigentlich den ganzen Werkzeugkoffer von Startups haben wir, wo wir auftun, wo wir teilen, wo wir die Leute bei den Kunden, die Kunden selber, also auch denen ihre Kunden mitnehmen auf die Reise und gemeinsam mit ihnen neue Produkte, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse schaffen, die unter dem Strich eben diesen Unternehmen, die wir haben, die laufen dann quasi nach diesem Mandat raus und die haben dann eben die On-Schuhe an oder Adidas oder whatever, also wir sind ja da von niemandem gesponsert. Mhm. Und die sind dann eben schneller als die, die eben immer noch mit ihrem alten Mindset, mit ihrem Traditional Mindset unterwegs sind.
Eben, ich stelle mir das so vor, wie das ist ein grosser Dampfer, der unterwegs ist und dann kommt ihr und baut quasi ein kleines Schnellbötchen und gehen mit dem entdecken, neue Möglichkeiten eruieren und dann wirklich auch mehr Umsatz generieren am Schluss des Tages.
Das ist ein sehr ein gängiger Weg, wie man reinkommt. Unser Ziel und natürlich auch das Ziel, das unseren Auftrag geben, muss natürlich schnell sein, so schnell wie möglich Erkenntnisse zu generieren, die dann eben auch wieder übergehen ins Kerngeschäft, wo man sich überlegt, okay, was heisst jetzt das für uns, was sind jetzt das für Erkenntnisse? Das im Fall von einem Zündkerzenhersteller ist das dann vielleicht wirklich eher ein Greenfield-Geschäft, wo man dann einfach versucht, eine Brücke zu bauen zu den Kompetenzen, die da sind. Aber grundsätzlich geht es natürlich schon darum, die Überlebensfähigkeit und ein Stückchen den Fortschrittsglauben zu stärken in diesen Unternehmen und mit dem auch irgendein Narrativ zu entwickeln, das dann wieder darauf einzahlt, auf Employer Branding, weil Fachkräftemangel, das ist nicht mehr ein Hirngespinst. Ich habe gerade heute gelesen, ein Zitat von einem Minister in Deutschland, der gesagt hat, wir werden in ein paar Jahren nicht mehr von Arbeitslosigkeit als Problem reden, sondern von Arbeiterlosigkeit, weil wir schlicht und einfach keine mehr haben, nämlich Arbeiter. Und auch das ist mit das Thema Wachstum, ein Narrativ, neue Produkte, zufriedenere Kunden, neue Kundengruppen, neue Anwendungsgebiete für etwas, wo man vorher nicht gedacht hat, dass man das auch könnte machen. Ich denke an die ganze Pharmazie etc. Das sind alles Sachen, wo mehr und mehr Wichtigkeit gewinnen. Und die Firmen, die eben sagen, okay, lass uns doch auch noch die On-Schuhe einpacken, dass wenn jetzt eben mal etwas passiert oder vielleicht sogar trainieren in denen, also man merkt, okay, das könnte ja etwas spannend sein. Das ist der Umstand, wo EY Adventure zuvorderst vorne hat. Wir haben da natürlich in dem Sinn, wenn man so will, das Glück, dass man, wenn es dann eben hart auf hart geht, wenn man dann eben auch den grossen Tanker muss zu einer Kursänderung bewegen, dann können wir in dem uns eigenen grossen Tanker, nämlich EY Ernst & Young mit 320'000 Mitarbeitern, einer von der Global Big Four, dann haben wir dort natürlich auch die entsprechenden Ressourcen, die können helfen. Immer mit dem Ziel, Schrödingers Katze, mit dem habe ich angefangen, eine Strategie zum Leben zu erwecken, weil selbst eine mittelmäßige Strategie, gut umgesetzt, ist besser als die beste Strategie, die irgendwo in der Schublade liegt. Oder man sagt, lass uns noch ein Zweitgutachten oder ein Drittgutachten oder Analysis, Paralysis. Und da wiederum ist der Föderalismus, aber auch die Schweizer Natur natürlich nicht gefeit davon. Wir wollen 100% sicher sein am liebsten. Und da kann ich einfach sagen, if you want to be 100% sure, you're going to be 100% late.
Ja. Was hat dich in deinem Leben beeinflusst? Wer hat dich beeinflusst? Hast du irgendwie so einen Personal Influence? Vorher hast du mal kurz gesagt, du hast einen Mentor gehabt. Hast du jemanden, wo du zurückdenkst und sagst, die Person hat mich beeinflusst?
Ich hatte das Glück gehabt, dass ich immer wieder Leute hatte, die mich beeinflusst haben. Sowohl positiv, aber auch solche, die, ich sage jetzt nicht das Modewort gemobbt, aber die einfach in mir jemanden gesehen haben, wo der Status quo tatsächlich vielleicht einmal mehr als nötig in Frage gestellt hat. Also ich habe die Episode erzählt vom Handy, wo ich notabene nicht gesucht habe, sondern bekommen habe.
Also ist eigentlich gemobbt worden in deinem Studium, von deinen Kommilitonen?
Ja, also jetzt, ich bin jetzt nicht ganz so aus Zucker, dass mich das jetzt komplett runtergerührt hat. Aber ich habe das immer, als ich damals für mein Unternehmen gesagt habe, in den Anfang 90er Jahren, wir brauchen eine eigene Webseite, wir sind ein internationaler Konzern gewesen, ich möchte .ch Webseite. Dann haben die gesagt, was willst jetzt du da Webseite? Jetzt haben wir doch gerade eine Unternehmensbroschüre gemacht. Und das zieht sich durch. Also ganz viel Mobiles Internet. Ich habe gesagt, wir müssen damals bei Ericsson investieren in Datentechnologie, Datenkompetenzen. Sie sagen, nein, wir machen nur Sprache, das ist doch nicht wichtig. Sagen, ja, nein, lass uns. Und ich bin in ganz vielen Themen bis hin zu meinem Mandat, eben bei der SBB, lasst uns doch anders denken. Wie können wir einen Kunden, der wir 65 Minuten in unseren Zeugen und auf unseren Plattformen haben, wie können wir dem eine bessere Erfahrung geben? Wie können wir dem etwas bieten, wo unter Umständen dann auch für uns etwas hängen bleibt? Das sind alles Fragen, die ich gestellt habe, die mich die Leute zum Teil sehr, sehr schräg angeschaut haben. Also von dem her hat mich sowohl die gesagt haben, okay, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber mach mal, die haben mich positiv geprägt, aber auch andere, die gesagt haben, das kann nie funktionieren, die haben mir jetzt quasi wie den Mumm gegeben, zu sagen, komm, ich probiere es gleich. Mhm. Und so für mich die grösste Genugtuung ist eigentlich oft, wenn ich schon lange von Firmen weggegangen bin und zum Teil, ich würde nicht sagen, komplett im Unfrieden geschieden bin, aber da hat es natürlich überall dort, wo gekoppelt wird, fallen auch Späne. Das würde ich auch da offen sagen und allen draussen, die jetzt vielleicht zuhören, Mut machen. Das ist kein Beibruch, wenn ihr mal mit einem Chef euch überworfen habt oder mit einem Team und dann an einen anderen Ort geht oder an einen anderen Ort müsst gehen. Das ist immer, wenn eine Tür zugeht, gehen andere auf und das sind auch Chancen. Aber selbst dort, wo vielleicht Türen zugeschletzt worden sind, für mich grosse Genugtuung, das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren ein paar Mal erlebt, wo dann Leute, alte Kollegen gesagt haben, hey, ich bin gerade letztes Jahr in einer Sitzung gewesen, da hat einer deinen Namen erwähnt, ich bin schon 3-4 Jahre weg gewesen. Und einer hat gesagt, hey, aber das ist im Fall etwas gewesen, das hat uns der Gombeuf damals so gesagt. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Also so, mein Learning ist, vielleicht auch ein bisschen gepaart mit einer gewissen Altersmilde, gibt den Leuten manchmal gleich noch ein bisschen mehr Zeit, mach nochmal eine extra Runde, versuche noch Metaphern mehr einzubauen, um einfach deinen Standpunkt so klar wie möglich zu behalten. Wenn sie es dann immer noch nicht verstehen, mach es gleich, aber gib ihnen zumindest noch eine zweite, wenn es höher und sogar noch eine dritte Chance. Und dann kann sich vielleicht der Prozess, dass halt erst 3 Jahre später sagen, ja, vielleicht hat er gleich recht gehabt, dass sich der vielleicht ein bisschen verkürzt.
Und wer hat dich dann positiv beeinflusst?
Also das sind eben Leute, die mich geglaubt haben. Jetzt im Fall von der SBB war es damals mein Chef gewesen. Der ist heute CEO. Also ja. Ich will nicht sagen, dass das ein Rezept ist, an mich zu glauben und dann wirst du CEO. Aber er ist dann nachher weggegangen, der Vincent Ducro von der SBB. Mhm. Hat verschiedene andere Erfahrungen gemacht. Ist aber dort schon ein wunderbarer Leader gewesen. Und der ist jetzt heute zurückgekommen vor eineinhalb Jahren zurückgekommen als SBB-Chef, als CEO, macht einen super Job, hat natürlich ganz schwierige Monate. Er ist quasi gekommen, wo die Pandemie angefangen hat oder wo die Pandemie in Full Swing war. Das ist sicher ein Mentor gewesen. Dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, mein heutiger Chef, wo Adventure Schweiz aufgebaut hat, wo auch bereit ist, mir in Anführungszeichen Zeit zu geben, überhaupt jetzt da in einen Podcast reinzusitzen, anstatt das zu machen, was eigentlich in meiner Jobbeschreibung steht. Das sind alles Leute, die dir gewisse Freiheiten geben, die an dich glauben, die aber auch bereit sind, wenn du mal aufs Maul gehst, dir aufhelfen und dann nicht dich zusammenschießen, warum bist du jetzt umgekehrt, sondern dich fragen, was hast du daraus gelernt. Mhm. Und das sind so, ich glaube, die Menschen, die die Schweiz oder auch jeder braucht in seinem Leben als Mentor, also jemand, wo dir den Glauben gibt, dass du eben auch kannst Sachen mit deinem Grosshirn anstellen und nicht nur musst funktionieren.
Sehr schön. Was ist eigentlich Gombeuf für einen Namen?
Gombeuf ist, danke, dass du das fragst. Das hast du übrigens sehr gut ausgesprochen. Das ist alter französischer Adel aus der Auvergne, leider auch verarmt.
Oh, das tut mir jetzt leid.
Ja, das ist auch abgebracht.
Ja, das kennen wir ja halt in der Schweiz nicht, oder? Der Adelsstatus. Von dem her, wenn wir schon einen Adligen haben, dann muss er ja fast ein Verarmter sein, weil sonst haben wir einfach zu wenig, oder?
Genau.
Es war extrem spannend gewesen. Was sind deine persönlichen Ziele noch für dein Arbeitsleben? Oder auch sonst?
Gut, das wäre jetzt allein nochmal ein stündiger Podcast. Ich glaub,
kurz und knackig.
Ich möchte an etwas arbeiten, wo so ein bisschen dem Ikigai-Modell entspricht. Ikigai kommt aus Japan, 4 Kreise. Was gefällt mir? Also, what do I love? Was kann ich gut? What do people pay for? Oder Firmen? And what the world needs. Und in dem Sweet Spot, dort möchte ich noch Spuren hinterlassen. Etwas, was ich sehe, gute Planeten sind recht hart zu finden. Ich glaube, wir sind auf einem. Wir sollten dem mehr Sorge tragen. Wir haben es nicht geschafft, wir haben es im Rahmen des Podcasts mal kurz angetönt, wir haben es nicht geschafft, dass allein mit Verhaltensänderungen oder mit unserem Verhalten, dass wir dem wirklich Sorge tragen, sonst hätten wir nicht die Klimaerwärmung, wo so schnell sich akzentuiert. Und da glaube ich, da kann man über das, was ich mache, nämlich Menschen ausbilden, sensibilisieren an den Unis, in Möglichkeiten, wie dass man dort einen Beitrag leisten kann, Unternehmen sensibilisieren, über Technologie vielleicht sogar Geschäftsmodelle entwickeln, wie das Sustainability oder wenn man so will, ESG, also Environmental, Social License to Operate und Governance, also wie führen wir, wie führen wir miteinander funktionieren, wenn man das alles in Zusammenhang mit den UNO-Nachhaltigkeitszielen eben will, operationalisieren will, dann glaube ich, möchte ich noch einen Beitrag leisten, sei es als Berater, Umsetzer, Venture-Builder, aber vielleicht auch auf der akademischen Seite, indem dass ich das Gedankengut, die Wissenschaft, aber vor allem auch die Menschen, die dort schon Beispiele erarbeitet haben, das Do-How im Rucksack haben, die kann zusammenbringen mit wissbegierigen Menschen, Studierenden und so zusammen vielleicht eine neue Form von, anstatt das Crypto Valley, vielleicht das Sustainable Valley oder das ESG Valley in der Schweiz oder in Europa zu schaffen, weil auch dort, glaube ich, sind die Voraussetzungen ebenso gut wie im Blockchain- und Crypto-Umfeld, dass eben die alte Welt, das Abendland, wie wir gerne genannt werden, eigentlich die besseren Voraussetzungen mitbringt als eben Silicon Valley oder China, wo in vielen anderen Themen uns wirklich schon den Rang abgelaufen haben.
Das ist doch ein grosses Ziel und ein schönes Ziel. Das Ikigai-Modell, das habe ich gerade kürzlich auf Twitter gesehen, der Professor Chi hat das gepostet, Professor Galloway, sehr empfehlenswert übrigens, alles was er macht, ist immer sehr inspirierend. Patrick, wir sind da auf dem Hürlimann-Areal. Wir könnten jetzt da noch baden, wir könnten zu Google oder ins Hotel. Was machen wir?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Metapher. Das Beste von beiden Welten. Wir haben die alte Welt, der Hort von der Bierbraukunst in Zürich. Da hat es sogar noch eine alte Maschine in unserem Rücken, wo, von Sulzer, wo die Braukessel angetrieben haben, aufgeheizt haben. Und Google mit dem europäischen Hauptquartier von ihrer Research and Development Truppe. Ich würde gerne beides machen. Wir gehen doch zuerst zu Google. Dort hat es aktuell im Homeoffice nicht so viele Leute da. Und nachher gehen wir ins Thermalbad.
Machen wir so. Perfektes Schlusswort gewesen. Das war Decode the Bus mit Patrick Gombeuf. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bus.